RD. SWR 2 Wissen.
Sabine Mehne hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie ihr Sterben sein sollte. So frei und so liebevoll wie möglich.
Ja, mit dem Sterbefasten. Ich habe genug Schläuche geschluckt und ich will es einfach nicht mehr. Punkt. Ich möchte in Ruhe und in Stille sterben. Und ich möchte vor allen Dingen in meinem Bett sterben und nicht im Krankenhaus. Da ist es viel zu stressig.
Betonte Sabine Mehne vor ihrem Tod in der Fernsehsendung Nachtcafé des SWR. Nach reiflicher Überlegung hat sie sich für das Sterbefasten entschieden, sagt ihr Mann Berthold Mehne.
Deshalb auch, weil das eine ganz natürliche Form des Sterbens ist, des aus dem Leben gehen. Und das hat sie begeistert eigentlich, dieser Gedanke.
Was Sterbefasten bedeutet, beschreibt die Palliativmedizin so.
Freiwilligen Verzicht einer entscheidungsfähigen Person auf Essen und Trinken, um den Tod frühzeitig herbeizuführen.
Sterbefasten, nichts essen und trinken bis zum Tod, von Silke Arning.
Ein Leben, abhängig von der Apparatemedizin, ständig Schmerzen zu haben oder als langjähriger Pflegefall ans Bett gefesselt zu sein, auf Hilfe angewiesen – diese Vorstellung ist vielen Menschen ein Graus. Und so ist das Phänomen Sterbefasten längst in den Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizstationen angekommen. Das zeigt die bislang einzige empirische Studie, die 2015 in Deutschland entstanden ist. 62% der befragten Ärztinnen und Ärzte gaben an, in den vergangenen 5 Jahren einen Patienten beim freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken begleitet zu haben. Ähnliche Zahlen zeige eine sehr viel umfangreichere Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Schweizer Alten- und Pflegeheimen von 2019, sagt der evangelische Theologe Professor Ruben Zimmermann von der Uni Mainz.
Und dabei wird sichtbar, dass also 88,2% der befragten Pflegekräfte das Phänomen schon kennen und fast 50% haben selber schon Personen beim Sterbefasten begleitet.
Der Mainzer Ethikprofessor beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Fragen rund um das Sterben. Als Diakoniewissenschaftler und ordinierter Pfarrer hat er zudem einen besonderen Blick für Menschen, die sich aufgrund schwerer Erkrankungen oder altersbedingter Gebrechlichkeit mit ihrem Tod auseinandersetzen. Die Nöte dieser Menschen zu erkennen, um eine adäquate medizinische, pflegerische und auch seelsorgerliche Begleitung zu gewährleisten, ist sein Thema. Und dazu zählt für ihn unbedingt die Aufklärung über das Sterbefasten. Denn die Schweizer Studie weist bei den Todesfällen durch Verzicht auf Essen und Trinken einen erheblichen Graubereich auf.
Es ist jetzt nicht eine alltägliche Erscheinung. Es ist so, dass tatsächlich man von 1-2% aller Todesfälle ausgehen kann. Aber es gibt ja auch sehr viele, die jetzt nicht offen sprechen. Man spricht da von einem stillen oder auch impliziten Sterbefasten. Und gerade diese impliziten Formen, also wenn es nicht offen kommuniziert wird, sind eigentlich 2/3 aller Fälle. Und das ist natürlich eine Art Dunkelziffer.
Und damit wird es an dieser Stelle durchaus problematisch. Denn wenn viele ältere Menschen stillschweigend damit beginnen, nicht mehr zu essen und zu trinken, erhalten sie unter Umständen keine wichtige medizinische, pflegerische und nicht zuletzt auch seelsorgerliche Begleitung. Und meistens haben diese Menschen keine oder nur eine ungenaue Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Diese Erfahrung hat auch Christiane zur Nieden gemacht, ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin aus Wiesbaden, Heilpraktikerin für Psychotherapie, die ihren Mann, einen Allgemeinmediziner, 30 Jahre in seiner Praxis unterstützt hat. Heute sind die beiden im Rentenalter. Christiane zur Nieden erinnert sich an das Sterben ihrer Mutter. Sie war damals 88 Jahre alt, multimorbid, mit vielen körperlichen Einschränkungen, des Lebens überdrüssig geworden und wollte einfach nur sterben.
Dann lag sie im Bett und hatte Schlaftabletten genommen, 4 Stück. Und als ich dann gesagt habe, wie, ich wollte dich holen, was machst du da? Sagt sie, ja, ich höre jetzt auf mit Essen und Trinken. Und dann habe ich gesagt, Mama, also so geht das nicht. Du kannst doch nicht, doch, ich sterbe jetzt schnell. Ich bin so schwach und ich habe jetzt Tabletten genommen. Und das hat sie alles so lallend gesagt durch die Tabletten. Und dann sagte sie, sie hatte immer nüchtern Magenschmerz. Also sie hat auch nachts immer, wenn sie aufgewacht ist, Schmerzen gehabt im Magen, musste dann Knäckebrot essen, konnte dann weiter schlafen. Und sie hatte halt eben Angst, wenn sie nichts mehr isst, hat sie ständig diesen Schmerz. Und deshalb wollte sie sozusagen den Schmerz verschlafen.
Dass ein Mensch am Lebensende ohnehin kaum noch etwas zu sich nimmt bzw. zu sich nehmen kann, halten Angehörige oft für normal. Und so erscheint auch das Sterbefasten als etwas ganz Normales, Natürliches. Ein Irrglaube, betont die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Professor Claudia Bausewein.
Man muss auf jeden Fall unterscheiden, wenn Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen aufgrund der Erkrankung, aufgrund der Appetitlosigkeit, der zunehmenden Schwäche des Krankheitsverlaufes, der sich dann auf die Sterbephase hin bewegt, wenn die Menschen sagen, ich mag nicht mehr essen, es schmeckt mir nicht mehr, ich habe keinen Appetit mehr und sozusagen physiologisch immer weniger zu sich nehmen oder irgendwann gar nichts mehr essen. Und das ist aber keine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich höre jetzt auf zu essen und zu trinken.
Die Unterscheidung zwischen einem todesnahen Erlöschen von Hunger und Durst als Folge einer Erkrankung und dem bewussten Verzicht auf Essen und Trinken ist vor allem aus juristischer Perspektive gravierend.
Man muss ja nicht mal krank sein. Man kann ja auch ohne Krankheit einfach anfangen, nicht mehr zu essen und zu trinken und ist dann irgendwann tot.
Sagt Wolfgang Putz. Der Münchner Medizinjurist streitet seit mehr als 40 Jahren für ein selbstbestimmtes Lebensende, berät Angehörige, hält Vorträge und sorgte für Schlagzeilen, weil er das Sterben eines Wachkoma-Patienten vor Gericht durchgesetzt hat.
Wer frei verantwortlich sterben möchte, das ist ein Grundrecht.
Der Mensch sei quasi ein Quadratmeter Hoheitsgebiet, über das er selbst bestimmen könne und damit eben auch über sein Sterben. Für die Juristen ist einzig und allein die Frage entscheidend, handeln die Betroffenen aus eigener, reiflicher Überlegung ohne Druck von außen und ohne krankhafte Störung?
Das ist der zentrale Begriff im gesamten Lebensenderecht, ob der Patient frei verantwortlich ist. Und wenn er frei verantwortlich nicht mehr isst und trinkt, um sich selbst zu erlösen, dann ist es völlig legal, ihm dabei zu helfen, ihn zu betreuen, ihm zu unterstützen, ihm Medikamente zu geben, ihm Aufenthalt in einem Hospiz, in einem stationären Setting oder zu Hause zu geben, ihn als Priester oder Angehörige oder Sanitäter oder Arzt. Alle handeln legal.
Umgekehrt gilt, wenn jemand nicht in der Lage ist, die Konsequenzen seiner Entscheidung zu erkennen, weil er zum Beispiel krank, depressiv oder verwirrt ist und deswegen nicht mehr essen und trinken will, dann ist jegliche Hilfeleistung zum Sterbefasten verboten. Dann würden sich Angehörige oder Pflegende strafbar machen. Oder auch eine Sterbebegleiterin wie Christiane zur Nieden, die über die Erfahrungen mit dem Sterbefasten ihrer Mutter ein Buch geschrieben hat. Weitere Bücher folgten, 2014 auch eine Homepage, auf der sie viele Informationen bereitstellt, auch ihre Telefonnummer öffentlich gemacht hat. Und so klingelt mindestens einmal die Woche das Handy, weil sich die Menschen bei ihr über das Sterbefasten informieren wollen. Und schon bei diesem ersten Kontakt prüft die versierte Sterbebegleiterin das Anliegen der Anrufenden auf ihre Ernsthaftigkeit ab. Und das sehr resolut.
Und dann sage ich, Sie möchten Sterbefasten machen, haben Sie sich schon informiert? Ja, deshalb rufe ich Sie ja an. Ich sage, wissen Sie, Sie möchten Sterbefasten machen, also informieren Sie sich. Und wenn Sie sich gut informiert haben, haben die Bücher gelesen oder haben sich Videos angeguckt und Sie haben dann noch Fragen, dann können Sie sich wieder an mich wenden. Oder wenn Sie sich dazu entschlossen haben, es zu machen. Sie möchten sterben. Sie sind in der Verantwortung, sich zu informieren. Wenn Sie informiert sind und wissen, was auf Sie zukommt, können Sie eventuell diesen Weg gehen. Aber ich bin nicht in der Verantwortung, Sie zu informieren. Die wollen es einfach haben, aber ich bin überzeugt davon, es geht nur gut, wenn man selber eine innere Haltung entwickelt, warum man das will, warum man meint, dass diese Methode geht, warum man meint, dass man es trotz der Probleme durchhalten wird und warum man meint, dass der Angehörige einen vielleicht dabei begleitet, weil man das schon gut mit dem geplant hat. Also es geht nur mit Planung und nicht spontan eben.
Es ist nicht selten ein langes, viele Monate dauerndes, ernsthaftes Ringen, eine Haltung zu entwickeln, eine Entscheidung zu treffen. Im Sommer 2022 hat Monika F., der Name ist ein Pseudonym, begonnen, über ihr Sterben nachzudenken. Ihre Motivation?
Einen Ausweg zu haben aus dem Leiden, das ist was sehr Beruhigendes für mich. Zu sagen, okay, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann habe ich diese Option, dann kann ich den Weg gehen. Zum anderen ist es so, ich glaube, keiner, der diesen Weg geht, sagt, ich gehe da gerne hin und ich möchte jetzt sterben, sondern es ist eher so, ich sehe einfach in meinem Leben, so wie es jetzt ist, einfach so viel Leid, was mir noch bevorsteht, dass ich das eben nicht mehr bis zu Ende erleben möchte.
Monika leidet unter einer Autoimmunerkrankung, die Gelenke, Nieren und, was sich besonders beeinträchtigend auswirkt, den ganzen Magen- und Darmtrakt in Mitleidenschaft nimmt. Die Folgen? Eine dauerhafte, schwere Übelkeit, Erbrechen, Erschöpfung bis zur Bewusstlosigkeit. Da auch die Nerven geschädigt sind, kämpft sie mit ständigen Schmerzen in Händen und Füßen. Die Erkrankung ist zum ersten Mal ausgebrochen, als Monika 18 war. Seitdem hat sich die Situation mit immer neuen Schüben zugespitzt. Eine Operation sei gar nicht gut gelungen, erzählt sie, weshalb sie vor einem neuen Eingriff zurückschreckt. Eine Stammzelltransplantation wurde wegen ihres schlechten körperlichen Zustands immer wieder verschoben. Monika ist deutlich untergewichtig. Sie ist 33 Jahre alt und hat ihren Plan B bereits in der Tasche. Sie hat Kontakt mit einer Sterbehilfeorganisation in der Schweiz aufgenommen, ihre Arztbriefe und Behandlungsmöglichkeiten eingereicht und aufgrund dieser Befunde grünes Licht bekommen, wie sie es ausdrückt. Den Gang in die Schweiz hat sie aktuell zwar nicht verworfen, aber doch erst einmal hinten angestellt. Das Sterbefasten erscheint für sie die stimmigere Lösung zu sein.
Dass das vielleicht noch eine Möglichkeit sein könnte, um auch mit der Familie einen anderen Abschied zu nehmen, als wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt direkt in die Schweiz. Wenn jetzt eine weitere Operation am Verdauungstrakt schief geht, ist das was, was mir die Möglichkeit gibt, dann vielleicht auch noch zu Hause zu sterben, in Frieden mit meinen Angehörigen und ihnen auch die Möglichkeit eben gibt, ans Bett zu kommen und noch gewisse Gespräche einfach mit mir zu führen. Und das war so eine Überlegung, die für mich sehr wichtig war.
Monika wirkt sehr konzentriert, sachlich. Man kann nur ahnen, welche Auseinandersetzungen sie mit sich selbst und mit ihrer Familie geführt hat bzw. noch führt. Vor anderthalb Jahren hat sie dann auch den Lebensgefährten und die Eltern eingeweiht. Die erste Reaktion war Abwehr.
Auch wenn es mir häufig sehr, sehr schlecht geht oder ich auch vielfach nur in Anführungsstrichen dann herumliege, sagt mein Vater auch ganz klar, du kannst ja noch sprechen, du kannst ja noch denken, das geht ja. Du bist ja noch bei uns und kannst du das nicht irgendwie so lange wie möglich bitte auch sein? Und da verstehe ich ihn auch. Oder meine Mutter sieht es genauso. Also meine Mutter ist sehr christlich geprägt und für sie ist daher auch so ein begleiteter Freitod auch von der christlichen Überzeugung natürlich was sehr Bedenkliches, wenn man sowas in Erwägung zieht. Und mit dem Sterbefasten generell eher weniger Probleme hat und sie da gesagt hat, okay, das ist eher etwas, wenn es wirklich mit dem Verdauungstrakt überhaupt nicht mehr geht, dass sie sich dann vorstellen kann, ja.
Der Entschluss zum freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken wird von PatientInnen mit unerträglichem, anhaltendem Leid als selbstbestimmte Entscheidung getroffen, um das Sterben zu beschleunigen.
Heißt es in dem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken ist nicht als Suizid zu bewerten, kann aber auch nicht als Therapieverzicht eingeordnet werden. Vielmehr ist der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken als eigene Handlungskategorie sui generis zu betrachten.
Nach mehreren Klausurtagungen und Anhörung externer Sachverständiger sowie verschiedenster Expertinnen und Experten hat der Vorstand der Gesellschaft 2019 diese grundlegende Stellungnahme verabschiedet. Die Frage, ob Sterbefasten als Suizid zu bewerten sei, hat zu einer langen Kontroverse geführt, erinnert sich Präsidentin Claudia Bausewein. Am Ende habe man sich dagegen entschieden.
Weil aus unserer Sicht viele Aspekte beim freiwilligen Verzicht von Essen und Trinken vorhanden sind, die sich unterscheiden von einem Suizid. Also es ist ja ein längerfristiger Prozess, der auch rückführbar ist oder auch intermittierend. veränderbar ist, dass Menschen doch wieder etwas Flüssigkeit zu sich nehmen, ein bisschen was essen. Deswegen haben wir nach langem Abwägen gesagt, eigentlich ist es eine eigene Entität sozusagen. Es ist nicht der Suizid, es ist auch kein Therapieabbruch. Essen und Trinken sind in dem Sinn keine Therapie, sondern das ist was, was wir Menschen freiwillig machen.
Die Suizidfrage war vor allem in den Jahren 2015 bis 2020 ein beherrschendes Thema für behandelnde Ärztinnen und Ärzte, für Pflegende auf Palliativstationen, in Hospizen und Krankenhäusern. Und natürlich auch für Sterbehelferinnen und Helfer. Denn in dieser Zeit galt der umstrittene Paragraph 217, ein Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe.
Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Dieses Verbot gilt heute nicht mehr. Im Jahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelung als verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung der Suizidbeihilfe angemahnt, die noch immer aussteht. Paradoxerweise aber hat ausgerechnet Paragraph 217 zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe das Sterbefasten interessant gemacht, weiß der Medizinjurist Wolfgang Putz.
In diesen 5 Jahren, in denen dieser unselige Paragraph 217 ja jegliche Förderung, also auch die liebevolle seelsorgerische oder anwaltliche Beratungsförderung verboten hat, kam ja plötzlich die Idee auf, dass Sterbefasten ein Ausweg aus dieser Strafdrohung sei. Mit der unsinnigen Idee, Sterbefasten sei strafrechtlich nicht als Suizid zu werten. Und deswegen ist dieses Sterbefasten dann umgedeutet worden in irgendwas. Letztendlich war das alles ganz gruselig und es entwickelten dann viele auch solche Verhaltensweisen und Angebote, wie helfen wir beim Sterbefasten. Immer nur mit dem Hintergedanken, da machen wir uns nicht strafbar. Das ist eine Sache, die hat da sehr viel Ungutes gebracht. Und zurzeit haben wir das Thema nicht, weil es gibt diesen Verbotsparagraphen nicht.
Suizid oder Nicht-Suizid? Diese Frage spielt beim Sterbefasten heute in juristischer und auch in medizinischer Hinsicht eher eine untergeordnete Rolle. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen sieht die Sache allerdings oft ganz anders aus. Sabine Mehne, die als chronisch Kranke viel zum Thema Sterbefasten geschrieben und sich auch öffentlich geäußert hat, betonte vor ihrem Tod in der Hörbuchfassung ihres Buches »Ich sterbe, wie ich will«:
Über das Sterbefasten möchte ich deshalb reden, weil ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, selbstbestimmt und freiwillig sein Leben zu vollenden. Deshalb ist Sterbefasten in meinen Augen kein Suizid.
Betroffene und Angehörige erleben das Sterbefasten eher als natürlichen Prozess. Trotzdem steht heute auf dem Totenschein von Sabine Mehne Suizid, weil auf der offiziellen Bescheinigung grundsätzlich zwischen natürlichem und nicht natürlichem Tod unterschieden wird. Und damit manifestiert diese amtliche Bestätigung eine Schieflage, im schlimmsten Fall einen dauerhaften Makel. Das ist ein psychologisches, auch ein moralisches Problem, meint der Mainzer Theologe Ruben Zimmermann.
Es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen oder ich kämpfe nicht mehr gegen das Sterben, das sowieso bevorsteht. Ich reiche dem Tod quasi die Hand.
Mit der Abschaffung des Verbots geschäftsmäßiger Sterbehilfe durch die Streichung von Paragraph 217 ist umgekehrt kein Rechtsanspruch auf Suizidhilfe verbunden. Ärztinnen und Ärzte können Beistand leisten, also zum Beispiel auch einen Menschen beim Sterbefasten begleiten, aber sie müssen es nicht. Man kann daher nicht unbedingt mit entsprechender Unterstützung rechnen, berichtet Sterbebegleiterin Christiane zur Nieden. Ihre Erfahrung mit Hospizen und Ärzteschaft ist ambivalent.
Es gibt welche, die es zulassen und welche, die es ablehnen, weil es Suizid ist und dann wird das abgelehnt und bei uns nicht. Die Fälle, die wir erlebt haben, ist nie ein Arzt gekommen, aber sie waren im Hintergrund und haben gesagt, Symptome begleiten wir auf jeden Fall. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie, dann schreibe ich das auf. Aber spannenderweise sind die nie gekommen.
Diakonie und Kirchengemeinden, Caritasverbände oder auch Orden, Pflege- und Alteneinrichtungen, Hospize und palliative Einrichtungen sind häufig in kirchlicher Trägerschaft. Ein menschenwürdiges Sterben, Geborgenheit bis zum Tod markieren den Umgang mit Betroffenen. Die Leitlinie lautet Sterbebegleitung statt Sterbehilfe. Das Thema Sterbefasten ist in den beiden großen Kirchen in Deutschland angekommen, sagt der Mainzer Theologe Ruben Zimmermann. Aber
es wird gleichsam fast ignoriert, muss man sagen, indem man es nicht als eigenes Thema anspricht und aufarbeitet. Auf evangelischer Seite ist das Thema nur ganz beiläufig mal erwähnt in einer Stellungnahme des Diakonischen Werks. Ich bin ein Gast auf Erden von 2022, aber wird als kontrovers benannt, ohne es zu diskutieren. Also hier müsste man, glaube ich, noch mal weiter nachdenken.
Auf katholischer Seite sei man schon ein wenig weiter, erklärt der Ethikprofessor, der sich mit dem Thema Sterbefasten schon seit langem in etlichen Vorträgen und Fachartikeln befasst. Das Bistum Trier habe 2018 eine eigene Stellungnahme mit Fallbeispielen entworfen. Für seelsorgerliche Belange zuständig hat sich zudem die Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Thema auseinandergesetzt.
Aber man sieht darin, gerade auf der katholischen Seite, eine Spannung, die meines Erachtens auch problematisch ist. Denn es wird das Sterbefasten als suizidale Handlung grundsätzlich abgelehnt. Aber es gibt Ausnahmen, wenn Menschen, die schon länger in Pflegeeinrichtungen leben, diese Art aus dem Leben zu scheiden wählen, dann sollen sie pflegerisch und palliativ begleitet werden. Das ist natürlich insofern, finde ich, schwierig, als man den Menschen körperlich versorgt, aber ihm zugleich ein schlechtes Gewissen macht. Und es ist auch so, dass natürlich Menschen, die noch nicht in Einrichtungen sind, zum Beispiel weil sie alleine leben, dann nicht aufgenommen werden können. Und das ist natürlich dann eine Benachteiligung von Menschen, die sowieso schon allein sind.
Und gerade für das Sterbefasten gilt, es ist allein nicht zu schaffen.
Ich sterbe, wie ich will. Meine Entscheidung zum Sterbefasten.
Lautet der Titel des Buches von Sabine Mehne, die in dieser SWR2-Wissen-Folge schon zu hören war. Nach Rücksprache mit ihrem Mann Berthold Mehne dürfen wir ihre Geschichte erzählen und ihre Stimme zu Gehör bringen. Die Physiotherapeutin war mit 38 an einem bösartigen Tumor des lymphatischen Systems erkrankt. Nach Chemotherapie und Knochenmarktransplantation kämpfte sie jahrzehntelang mit den Folgen intensivster Behandlungen. Chronisch krank und austherapiert bilanzierte sie ihren Weg, als sie sich mit Anfang 60 auf das Sterben vorbereitete. Sie sagt in ihrem gleichnamigen Hörbuch:
Ich habe alles gelebt, was es für mich zu leben gab. Alles, was jetzt noch ansteht, empfinde ich als Bürde, die ich noch abzuarbeiten habe. Es macht mir selten Freude, weil mein Leben so mühsam geworden ist und ich so müde bin.
Vor knapp 2 Jahren, 2022, ist Sabine Mehne gestorben. Daheim in ihrem Bett, so wie sie es wollte, sagt Berthold Mehne. Nachdem die 3 Kinder aus dem Haus waren, ist das Ehepaar in die Stadt gezogen. In 2 nebeneinander liegende, spiegelgleiche Wohnungen, die durch eine schwere Verbindungstür getrennt sind.
Dann gehen wir mal durch die Zwischentür. Augenblick, das muss ich jetzt erstmal feststellen. So, Sie sehen, das ist die Männerwohnung, von Farben her. Und das ist die Wohnung von Sabine. Sonniger, freundlicher und farbiger.
Am Ende war diese Wohnsituation sehr hilfreich. 14 Tage hat das Sterben von Sabine Mehne gedauert. Eine intensive Zeit, die die ganze Familie, Kinder und Patenkind genutzt haben, um einfach da zu sein, Gespräche zu führen, Nachtwache zu halten und sich trotzdem mal vorübergehend aus dem Prozess herauszuziehen. Mit der Ärztin und einer Betreuerin, die in der letzten Woche täglich vorbeigeschaut hat, war alles abgesprochen.
Wir haben dann auch in der letzten Phase so eine Art Tagebuch geführt, was wir wann gemacht haben. Schleichend war natürlich der Kräfteabbau. Geistig war sie eigentlich bis 3 Tage vor ihrem Tod noch voll da, kann man sagen. 3 Tage vorher, glaube ich, war es, wo sie dann in Mails, die sie noch geschrieben hat, ja, sie war noch online unterwegs, wo sie dann die Tasten nicht mehr richtig bedienen konnte. Und da kam irgendwelche Kauderwelsch dann an auf der anderen Seite. Also Das war so ein deutliches Zeichen, jetzt wird's eng.
In der kleinen Küchenzeile von Sabine Mehne stehen noch heute ein Spray und Sprühflaschen. Denn wie sich die letzten Tage gestalten, hängt wesentlich von der Mundpflege ab, weiß Sterbebegleiterin Christiane zur Nieden.
Das ist kein einfaches Sterben. Der Durst ist schwer zu ertragen, das höre ich immer wieder. Nicht mehr essen ist überhaupt kein Problem, aber dieser Durst. Und wenn Sie da nicht ein schönes Verhältnis zu Ihren Begleiter haben, der, wenn Sie dann bettlägerig sind, angenommen Sie fangen es an wie meine Mutter mit 88 und die schon klapprig ist und sich nicht mehr die Mundpflege dann selber machen kann, dann brauchen Sie jemanden, der Sie liebevoll immer zu und kontinuierlich mit der Mundpflege unterstützt oder die bei Ihnen anwendet. Wir haben eine 94-Jährige begleitet, deren Tochter war Lehrerin. Die hat sich eine Eieruhr gestellt, alle 20 Minuten bei Mama Mundpflege machen. Ganz goldig hat die ihre Mutter begleitet und die Mutter hat nie gesagt, dass sie Durst hat.
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat eine sehr detaillierte Broschüre zur Begleitung beim freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken herausgebracht, die man im Internet downloaden kann. Daran wird eine schrittweise Reduzierung von Nahrung und Flüssigkeit empfohlen. Das Ziel ist, nach einer gewissen Phase nichts mehr zu essen und nicht mehr zu trinken als 50 Milliliter Flüssigkeit am Tag. Denn
diese Flüssigkeitsmenge verlängert das Leben nicht.
50 Milliliter, das sind 2,5 kleine Schnapsgläser. Weil die Dehydrierung zu einer empfindlichen Austrocknung aller Schleimhäute führt, nimmt die Mundpflege in der palliativmedizinischen Empfehlung einen breiten Raum ein. Spülungen und Sprays, Eiswürfel, Lutschen und Schäume aus Lieblingsgetränken, Kompressen, Öle und feuchte Bettlaken über dem Bett aufgehängt, verschaffen Linderung. Schmerzen lassen sich möglicherweise dennoch nicht verhindern. Außerdem kann es zu Kreislaufbeschwerden, Schwindel und Frieren kommen, zu Schwäche und Bettlägerigkeit, zu Unruhe und Angstzuständen. Je nach körperlicher Verfassung und Alter kann der Sterbeprozess unter Umständen bis zu 3 Wochen dauern. Doch in der Regel sind es 14 bis 16 Tage, so die Erfahrung von Christiane zur Nieden, die viele Menschen beim Sterbefasten begleitet hat. Diese Tage seien eine große Chance für alle Beteiligten.
Das ist sozusagen auch vorwegnehmende Trauerarbeit. Es hilft, dass man später nicht mit Gewissensbissen da sitzt und grübelt, was hätte ich nur. Man kann also, wenn man mit demjenigen alles bespricht und alte Streitigkeiten vielleicht nochmal anspricht, sich sagt, dass man sich liebt, wo war es besonders schön, wo war es nicht so schön, zusammen nochmal in der Erinnerung mit Bildern durchgehen, Pläne machen, was wünschst du dir, was möchtest du meinem Enkelkind oder deinem Enkelkind noch mitgeben, Dinge klären, die für den Zurückbleibenden wichtig sind. Man kann diese Zeit ganz wertvoll nutzen und dann kann es ein gelungenes Sterben sein.
Schönreden, verharmlosen will Christiane zur Nieden damit das Sterbefasten nicht. Es ist kein einfaches Sterben und nur mit eisernem Willen zu schaffen, weiß die Sterbebegleiterin. Und es kostet Geld. Wer sich eine professionelle Rundumbetreuung tags und nachts leisten will, muss die Kosten selbst aufbringen. Ein Aspekt, der für die 33-jährige Monika sehr wichtig ist. Schwerkranke oder schwerbehinderte Menschen hätten oft kaum oder kein finanzielles Einkommen. Die chronisch kranke Frau wünscht sich eine offene, gesellschaftliche Debatte über die verschiedenen Optionen für ein würdevolles, selbstbestimmtes Lebensende. Nach einer sehr schlimmen Phase Ende 2023 geht es ihr aktuell geringfügig besser. Mit dem Sterbefasten einen Plan in der Tasche zu haben, beruhigt sie und gibt ihr ein Stück Freiheit. Sie kann entscheiden und sie hat einen Zeitpuffer. Denn erst wenn die Niere versagt, ist der Sterbeprozess bei diesem Weg nicht mehr rückgängig zu machen. Was in der Regel erst in der letzten Phase der Fall ist.
Allein nur die Option zu haben, kann ja Betroffene dazu bringen, weiterzuleben, weil sie wissen, okay, ich kann, wenn es jetzt wirklich so bleibt, immer noch gehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn es irgendwann einfach nicht mehr geht, dass das auch von der Gesellschaft respektiert wird.
Das juristische Tauziehen und die politische Debatte halten an. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hat, sind neue Regelungen zur Suizidbeihilfe gefordert. Zwei Vorschläge dazu sind im Juli 2023 im Bundestag gescheitert. Groß ist die Sorge vor einem Dammbruch, dass die Suizide zunehmen könnten, dass Druck entstehe auf schwerbehinderte oder schwerstkranke pflegebedürftige Menschen, ihrem Leben auf diese Weise ein Ende zu setzen. Der Theologe Ruben Zimmermann sieht eine gesellschaftliche Überforderung mit den Themen Tod und Sterben. Das sei die eigentliche Herausforderung.
Und die führt in der medizinischen Praxis in der Regel dazu, dass die Ärzte und auch die Angehörigen immer eine Maximaltherapie empfehlen. Und das ist eigentlich oft ja nur ein Hinauszögern des Sterbens. Und wir sind in einer überalternden Gesellschaft, in der wir diese Praxis überdenken müssen und uns dem unausweichenden Sterben stellen. Und dann würde man auch letztlich sowas wie Sterbefasten vielleicht anders beurteilen. Also wir brauchen eine neue und flexiblere Sterbekultur, würde ich sagen.
SWR 2 Wissen.
Sterbefasten. Nichts essen und trinken bis zum Tod. Autorin und Sprecherin Silke Arning. Redaktion Sonja Striegel. Und hier noch ein Hörtipp. Die Palliativversorgung von Menschen am Lebensende ist ein Menschenrecht, hat die WHO schon 2014 angemahnt. Mehr dazu in der SWR2-Wissen-Folge Zuhause sterben, Palliativversorgung auf dem Land. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.
SWR2-Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.